Ich bin leider Franzose, gell? Habe Mühe mit der deutschen Sprache. Da werde ich wahrscheinlich immer wieder Worte suchen. Aber ich weiß, dass ihr viel Geduld habt. Ihr seid ja in der Gemeindebauarbeit. Da muss man Geduld lernen. Da könnt ihr schon dieses Wochenende viel lernen an Geduld beim Zuhören. Also ich bin froh, dass wir miteinander sein können. Ich brauche Hilfe vom Heiland, dass wir füreinander da sein können, dass ich auch irgendwie recht verstehe, was ihr für ein Anliegen habt und dass wir dann auch genügend Zeit haben, um Fragen zu beantworten und miteinander zu reden, um zu sehen, wie wir arbeiten im Gemeindebau miteinander. Vielleicht kann man zuerst die Blätter verteilen, bitte, wenn ihr das weitergeben könnt. Es hat genug für alle. Alle Deutschfehler, die drauf sind, könnt ihr korrigieren. Gell? In dieser Zeit sage ich nur kurz, wer ich bin. Dann ist die Zeit ausgekauft fürs Blätterverteilen. Mein Großvater war Missionar, mein Vater war Missionar. Ich war in der Jugendzeit war ich gegen Gott. Es war natürlich meine Sünde, gegen Gott zu sein. Aber es kam auch von einer Spaltung von einer Gemeinde, wo ein Teil von der Gemeinde gegen meinen Vater war, der Missionar war, und wo ich das gar nicht gut gelebt habe. Es war natürlich meine Sünde, es ist nicht deswegen, dass ich gegen Gott gewesen bin. Das ist die Entschuldigung. Ja. Und dann als 19-Jähriger kam ich so ziemlich in Schwierigkeiten wegen meinem Leben, mit der Polizei, mit anderen Schwierigkeiten, weil ich in einer Bande war, die nicht Gutes tat. Und da kam ich nach diesem Geschehen, kam ich in meine erste Bibelschule, das war im Militärdienst, wo ich bei den Fallschirmspringer war. Ich war da drin nur, weil ich eben Verschiedenes getan hatte, wo mich die Polizei dann obligatorisch in diese Truppe hineintat. Und da war ich eben 16 Monate in dieser Bibelschule. Ich sage Bibelschule, ich hatte die Freude, 3 Tage vorher die Bekehrung zu erleben. Und das war mein Anfangen im Leben mit Jesus. War einfach mit 11 anderen in einem Zimmer, also 12, wo alle im Gefängnis schon waren, ich auch, wegen unseren Laster, wegen unseren Sünden. Und wo ich dann da gelernt habe, nach 4 Monate lang habe ich gar nicht gezeigt, dass ich Christ bin. Und mein geistlicher Vater, Niklaus, der kam oft in der Nacht an Zaun vom Militärboden und da hat er mich geschult. Das war Jüngerschaft. Er machte einen Weg über 100 Kilometer mit dem Auto, um mich zu schulen. Und nach 4 Monaten hat er mir gesagt, Dani, wenn du jetzt nicht Stellung nimmst, dann bist du verloren. Dann kannst du nicht mehr Stellung nehmen. Dann habe ich den anderen Tag die Bibel gelesen im Zimmer. Da hat mir meine Bibel auch gearbeitet als Fallschirmspringer. Ne? Die ging auch im Ort herum. Per Flug. Und um kurz zu sein, am Ende, am 15. Monat, also der letzte Monat, hatten alle 12 im Zimmer eine Bibel. Und oft am Abend waren wir zusammen, sie stellten viel Fragen, ich hatte wenig Antworten, aber sie stellten viel Fragen und wir suchten miteinander in der Bibel. Und in dieser Zeit von dieser Fallschirmspringer-Bibelschule, da kam der Ruf für die Mission. Nicht Mission für ein Land oder für eine Gegend oder eine Stadt spezifisch, gar nicht, aber einfach die Last wegen den Verlorenen. Als ich sah, wie meine Kollegen da verloren sind und wie sie Jesus brauchen, da bin ich zurück in meinen Beruf. Ich war Techniker im Maschinenbau, auf Bagger gearbeitet, bei Liebherr, wie zum Beispiel. Ne? Kam ich hier hin, war Liebherr da. Und dann habe ich mit einem Chef geredet und habe ihm gesagt, dass ich nicht mehr weiter arbeiten kann. Die Last für die verlorenen Menschen ist mir zu groß. Er hat natürlich nicht verstanden, das ist normal. Und dann habe ich Niklaus gefragt, also der mich zum Glauben geführt hat, der ist vielleicht 2 oder 3 Jahre älter als ich, ob ich einfach mit ihm 1 Jahr leben kann, neben ihm, er ist Missionar, neben ihm, um ja, Auto putzen oder Auto flicken oder reparieren oder was ich so kann. Einfach, dass er besser seinen Dienst tun kann und dass, ob er mir die Möglichkeit gibt, mitzuleben, wie er Missionsarbeit treibt. Er war einverstanden, ich war da dann ein Jahr neben ihm. Das war ein schönes Jahr, wo ich einfach jeden Tag mit ihm beten konnte und mit ihm zusammenleben konnte. Er hat mich dann oft auf die Straße einfach gestellt und gesagt, jetzt predige das Evangelium, jetzt geh mit dem Bibelstand weiter. Ne? Das waren die Jahre, wo ich immer Hosen anhatte, die sehr breit waren, ne? Wegen dem Knieschlottern. Ja? Nachher bin ich in die Bibelschule, da habe ich Deutsch gelernt. Ja, ein wenig. Ich war in Krishona in der Bibelschule. Warum bin ich nicht in eine französische Schule gegangen? Nur weil ich kein Geld hatte, eigentlich. Und in dieser Zeit war Krishona die Möglichkeit da, dass man in Werkstätten arbeiten konnte. Ich bin ziemlich manuell und habe praktische Arbeit sehr gerne. Und das hat für mich, ich habe gedacht, ja, nur Studium, das hältst du nie aus. Also praktische Arbeit, okay, das geht. Und dazu konnte man arbeiten in den Ferien und brauchte die Schule nicht zu bezahlen. Das war die einzige, die die Möglichkeit gab, bin ich halt dorthin gegangen. Die zweite Bibelschule, also Krishona, die war ruhiger als die erste, muss ich sagen. Physisch auf alle Fälle ruhiger. Aber es war eine Zeit, wo ich auch schwere Zeiten hatte. Schwere Zeiten im Sinn von der Last zu den Verlorenen. Ich ging oft nach Basel, die Stadt ist ja nicht weit weg, Abende, auch die Nacht von Samstag auf Sonntag, im Bierkeller und in der Oase, das sind zwei so Nachtlokale in Basel, dort in Kontakt zu sein mit Verlorenen, Traktate zu verteilen, auch mit meiner Gitarre das Evangelium zu singen in diesen Plätzen. Die Last für die Verlorenen trieb mich einfach und ich merkte immer wieder, ich kann nicht leben, wenn ich die Möglichkeit nicht immer wieder wahrnehme, um in Kontakt zu sein mit Menschen, die Jesus brauchen und wo ich einfach ihnen sagen kann, es gibt eine Rettung, es ist eine Möglichkeit da. Nach der Bibelschule kam das schöne Fest vom Heiraten. Ursula, das ist eine Deutschschweizerin, die hatte eine Last auch für die Verlorenen. Das war natürlich für mich ein ganz großes Geschenk Gottes, dass ich so eine Frau habe, bin so dankbar dafür, denn sie ermöglichte mir auch durch das ganze Leben bis heute immer weiter zu machen in dieser Arbeit, auch Gestrandete mit nach Hause zu bringen, Alkoholiker mitten in der Nacht, die Stube zu lassen, Kinderzimmer zu leeren, weil Menschen Platz brauchen und so weiter. Ist für mich ein unerhörtes Geschenk. Ich habe zwar gemerkt, dass ich mein Ehering nicht anhabe heute, aber ich habe heute früh Holz gemacht, bevor ich weggefahren bin. Darum, ne, habe ich ihn abgezogen, dass wenn ich den Finger abschneide, wenigstens der Ring ganz ist. Ne? Seither sind es 25 Jahre, dass wir Pionierarbeit treiben. Wir waren zuerst in einer Arbeit nur mit Jungen, weil wir jung waren, klar. Es gab auch Zeiten, wo ich jung war, gell? Und in dieser Zeit, wo wir frisch verheiratet waren, hatten wir immer bei uns junge Menschen, auch vor allem Rauschgiftsüchtige. Wir arbeiteten dann, ich war vor allem nachts in Straßburg, in der Stadt, um da mit diesen Menschen, die in der Not sind, in Kontakt zu kommen und ihnen auch den Weg zu zeigen und zu öffnen. Es war eine Zeit, wo es manchmal schwierig war. In Straßburg hatte ich Kontakt mit 12 verschiedenen Gemeinden in der Stadt. Und es waren nur zwei Brüder von einer Gemeinde einverstanden, Gestrandete aufzunehmen in der Gemeinde. Und als junger Christ habe ich das schwer verstanden. Ich hatte sehr Mühe damit. War manchmal wieder in einem inneren Krieg gegen die Evangelikalen. Ich hatte manchmal Mühe damit. Und habe mitgekämpft und gedacht, ist doch nicht möglich, dass man einfach die Menschen verloren sehen geht. Und da hat der Herr dann gewirkt und hat gerade geschenkt, dass 40 junge Menschen sich bekehrt haben. Das gab dann eine Gemeinde mit Jungen. die angefangen hat. Und da hatte ich die Freude, die Älteste zu schulen. Und dann sind wir weggezogen in eine andere Gegend, in die Vogesen. In Vogesen, da war von, die Geschichte sagt uns, dass es nie dort Evangelikale gab, weder Protestanten noch sonst. Und Katholiken hat es dort, aber ein Katholizismus vom 17. Jahrhundert mit sehr viel Okkultismus und Spiritismus verwickelt. Mehr Heilpraktiker als Ärzte in unserer Gegend. Und in dieser Gegend dann hatten wir die Freude zu sehen, wie 7 Gemeinden zum Stand kamen, wie der Herr sie gegründet hat. Wir waren da nur Seemann, klar, gell, Seemannsarbeit und dann Hilfe, dass Menschen zum Glauben kommen. Und ich werde sicher dann in diesen Stunden auch etliche Beispiele geben, wenn es darum geht, um verschiedene präzise Punkte weiterzugeben. Gott hat uns 3 Kinder geschenkt, 5, aber 2 sind direkt am Anfang gestorben, der hat er weggenommen. 3 sind geblieben, dessen sind wir sehr dankbar, die sind schon groß jetzt, meine Tochter ist 22, ist Krankenschwester. Ein Junge 20, der ist im Studium als Mathematikprofessor. Und der Jüngste, der ist 16, ich kann nicht sagen der Kleine, denn er ist 1,85 Meter, gell? Also der Jüngste, nicht der Kleine, ne? Schuh Nummer 46 für die Kanalschiffe. Okay. Wir haben die große Freude, und das ist eine ganz besondere Gnade, dass die 3 Kinder wirklich sich einsetzen für denselben Dienst. Das konnten wir nie nicht machen, nicht produzieren. Und ich bin so dankbar zu sehen. Wir hatten oft, Ursula und ich, sehr, sehr Angst, wenn die Kinder immer mit anderen Leuten zusammen waren. Wir hatten nie so richtig, wir haben in diesen Jahren 7-mal von Ort gewechselt, um neue Gemeinden zu gründen. Wenn ich manche Bücher lese über die christliche Familie, dann habe ich alles falsch, ne? Von Anfang bis am Ende. Ne? Aber dann tröstet mich die Bibel, da habe ich doch manches recht. dann muss ich sagen, Gott hat gesehen, er hat viel, viel Gnade. Du kennst ja Gott, wie er ist, wie er treu ist. Und er wusste auch, wie manchmal wir geweint haben, weil wir nicht wussten, wie es weitergeht, wie jetzt machen, mit Mangel an Platz und so weiter. Vor allem, wenn wir auch junge Rauschgiftsüchtige bei uns hatten, mit den Kindern zusammen, mit der ganzen Not zusammen. Es war oft nicht normal, es war oft kein normales Leben, was man normal nennt. Und ich muss heute sagen, es ist wirklich Gnade. Okay, heute ist mein Dienst ein bisschen anders, denn seit schon jetzt über 15 Jahren haben wir immer ein Teamleben, also wir haben im Ganzen mehr als 20 Jahre Teamleben, also immer mit anderen zusammengearbeitet. Wir waren nur ein Jahr, nur die Familie zusammen, alle anderen Jahre waren wir immer mit anderen Leuten. Wir haben wie alle guten Leuten mit an einem Samstag die Hochzeit gehabt, gell? Aber am Sonntag waren wir 7 am Tisch. Da ging es los, Teamarbeit. Ne? Aber wir haben es nie bereut. Mein Dienst hat sich geändert. Ich habe jetzt immer junge Menschen neben mir, die aus Bibelschulen kommen oder vor Bibelschulen sind oder nachher und die einfach da sind und um 1 bis 2 Jahre Praktikum zu machen in Pionierarbeit. Da gehe ich mit ihnen aufs Terrain, also in die Stadt und so weiter, evangelisieren. Und dann treffen wir uns einfach jeden Tag, um miteinander zu reden über Fälle, die da sind, über Kontakte mit Menschen, wie weitermachen in der Seelsorge, wie weitermachen in okkulten Befreiungen und so, was wir auch oft haben. Ich habe viel Freude in diesem Teamarbeit und eigentlich ist eines, das immer wieder das Wichtigste bleibt für mich, ich habe die große Freude mit dem Team, jeden Morgen, nur am Sonntagmorgen nicht, aber sonst jeden Morgen eine Stunde im Gebet zusammen zu sein. Für mich ist das Schönste, es ist nicht das Leichteste. Oft am Morgen habe ich die Gedanken, aber jetzt nach der stillen Zeit, jetzt noch eine Stunde mit dem Team beten und dann, wer macht die Arbeit, verstehst du? Da muss auch noch was. Und ich bin so froh, dass viele von denen, die jetzt im Dienst sind nach dieser Zeit, die sagen mir zurück, das macht mir Mut, gell? Sagen mir, du, Dani, wenn etwas uns geblieben ist, ist diese Gebetszeit. Die wollen wir unser Leben lang durchführen. Wir merken, da hat Herzen geändert. Und auf dem Boden der Evangelisation haben sich Menschen bekehrt. Du weißt ja, wie ich. Wir können niemanden bekehren, gell? Das ist nicht unsere Sache. Wir können Seemannsarbeit machen und das wollen wir bis am Ende, bis zum letzten Atem, das Wort Gottes aussehen. Und immer wieder und noch und weitergehen. Und dann, wenn Gott die Wiedergeburt schenkt, dann geht es um Schulung, um Jüngerschaft, um Verantwortung geben, um Gemeinde gründen. Da kommt dann viel Überlegen dazu. Aber wer die Heiligung bewirkt im Jünger Jesu, ist auch wieder der Geist Gottes und sein Gehorsam. Gell? Das Zusammenarbeiten von Gottes Geist und Gehorsam von diesem Jünger. Ich bin jetzt auch viel in Bibelschulen, um Unterricht zu geben, aber das ist gar nicht mein richtiger Job. Gell? Ich bin nicht so ein Lehrer, höchstens mit 2 E. Ich schule gern Menschen, Einzelschulung, direkt in der Arbeit, direkt beim Leben damit. Gebe natürlich auch Kurse, um dass diese Menschen auch nachher andere schulen können. Und bin aber dankbar, dass es auch Bibelschulen gibt, die bereit sind, heute Pioniere zu schulen und nicht einfach Pfarrer zu schulen. Also solche zu schulen, die wollen mit den Verlorenen zu tun haben und nicht einfach mit Gläubigen zu tun haben. Ich habe nichts gegen Gläubige, gell? Nicht, dass ihr meint. Aber wenn ich nicht aufpasse in meinem Dienst, dann ist 99% von meiner Zeit genommen mit den Gläubigen. Und ich muss immer wieder wachen und sagen, stopp. Und darum musste ich auch durch alle diese Jahre immer wieder mich in Klöpp hinein einschreiben, ob es Sprache ist oder Informatik oder Schwimmen gehen jeden Freitagabend oder und so weiter, dass ich als Vollzeitler immer Freunde habe, die nicht bekehrt sind, mit dem Ziel, dass sie den Heiland kennen. Ich glaube, für Vollzeitler ist es sehr schwer, in Kontakt zu bleiben mit den Verlorenen. Wir müssen Ideen haben und uns ganz bewusst damit beschäftigen. Wir wollen mit den Verlorenen Kontakt haben. Ich komme zum ersten Thema. Jünger Jesu, Motivation, Lebensziel, Bruderschaft. In 30 Minuten ist das fertig, das erste Thema. Für die, die schon müde wären, gell? Ich lese zuerst in 2. Mose 21 diese Verse als Einleitung für unser ganzes Wochenende. Die sind die Rechte, die du ihnen sollst vorlegen. So du einen hebräischen Knecht kaufst, der soll dir 6 Jahre dienen. Im 7. Jahr soll er frei ausgehen, umsonst. Ist er ohne Weib gekommen, so soll er auch ohne Weib ausgehen. Ist er aber mit Weib gekommen, so soll sein Weib mit ihm ausgehen. Hat ihm aber sein Herr ein Weib gegeben und er hat Söhne und Töchter gezeugt, so soll das Weib und die Kinder seines Herrn sein, er aber soll ohne Weib ausgehen. Spricht aber der Knecht, ich habe meinen Herrn lieb und mein Weib und Kind, ich will nicht frei werden. So bringe ihn sein Herr vor die Götter und halte ihn an der Tür oder den Pfosten und bohre ihm mit einem Priemen durch sein Ohr, und er sei sein Knecht ewig. Ich finde, es wäre interessant, wenn jeder nach 6 Jahren Bekehrung mal einfach aufhören würde und sagen könnte, okay, jetzt kenne ich 6 Jahre lang, was mit Jesus Leben ist. Bin ich jetzt bereit, will ich jetzt voll freiwilliger Knecht sein vom Heiland? Klar, wenn du bekehrt bist und eine bekehrte Frau genommen hast, genommen macht ein bisschen, hä? Ja, nun. Okay. Macht ein wenig Korpur, man nimmt. Aber wenn du eine gläubige Frau hast, hast du sie nur, weil du gläubig geworden bist. Also gehört sie dem Herrn, nicht dir. Er hat dir sie gegeben. Nach 6 Jahren Bekehrung könnte man dann sagen, dem Herrn sagen, okay, Herr, ich will nicht als Knecht, als dein Knecht einfach leben.
ich will freiwilliger Knecht sein. Und zwar aus Liebe zu dir. Kannst dir mal diesen Dorfplatz vorstellen? Da kamen alle Knechte zusammen, wenn es möglich war zu dieser Zeit, weiß ich nicht. Aber da kämen alle Knechte zusammen und da wäre einer oder der andere mit einem durchgeborenen Ohr. Da würde einer dem anderen sagen, du, ja du, wer ist denn dein Meister? Bist du verrückt, du? Also ich bin am 5. Jahr, aber wenn das 6. durch ist, du, dann nix wie los, du. Das ist ja unheimlich, Sklave zu sein. Ich hoffe nur, dass ich noch lebe im 6. Jahr. Und da ist einer auf dem Dorfplatz, der ist tatsächlich ging ans Tor und der Meister hat ihm das Ohr durchgebohrt. Und alle sehen das und alle wissen, er ist freiwillig Sklave. Er will es sein. Er hat seinem Meister gesagt, ich liebe dich. Ich glaube, das ist das Erste, wovon wir überzeugt sein müssen in unserem Herzen und wissen müssen, als Pionierarbeiter, als Evangelist oder wie man das nennen will, sind wir freiwillige Knechte des Herrn. Sind wir einverstanden, dass wir einen wunderbaren Meister haben? Wollen wir ganz bewusst ihm sagen, ich liebe dich und mit dir will ich den ganzen Weg durchgehen. Ich will absolut nicht etwas anderes suchen. Ich will gehorsam leben zu dir, denn ich weiß, deine Liebe, darauf kann ich zählen. Die ist wahrhaftig da. Ich glaube, das ist unsere große Chance als Jünger Jesu. Ich mache nie einen Unterschied zwischen Vollzeitler oder nicht, also in meinem Reden. Denn wir sind alle Vollzeitler als Jünger Jesu. In meinem Zeit vom vollzeitlichen Dienst kam ich auch in eine Stadt, wo es fast nur Kommunisten gab, als der Kommunismus noch hoch war. Und da habe ich gemerkt, ich komme so als Vollzeitler nicht in diese Ortschaft hinein. Da habe ich einen Supermarkt angefragt, kann ich da Handlanger sein? Da hat mich der Patron gefragt, ja, warum ich diese Arbeitsstelle suche. Habe ihm gesagt, dann hat gesehen, dass ich Techniker und so weiter bin. Und da habe ich gesagt, ja, also ich bin nur in dieser Stadt, weil es hier Menschen gibt in dieser Stadt, die in der Not leben, die einen Heiland brauchen. Und ich weiß nicht, wie ins Gespräch kommen mit den Leuten. Da habe ich gesagt, ja, aber ja nicht bei der Arbeit, ne? Also ja nicht, habe ich gesagt, nein. Ich bin bei der Arbeit, bin ich da zum Arbeiten. Da hat er mich angestellt, das war ich etwa 7 Monate als Handlanger im Supermarkt. Ich sage immer, Humor Gottes, ich war verantwortlich für die Alkohole. 250 Sorten, gell? Also da war ein guter Supermarkt. Ja? Und die nächsten Wochen kamen Kollegen zu mir, die haben die große Kleber auf meinem Auto gesehen, wo drauf steht, lesen wir die Bibel. Also man kann es nicht gut übersetzen auf Deutsch. Lisons la Bible. Das ist wie, wir lesen miteinander die Bibel. Ne? Okay. Da kamen die und sagen, gell, du bist Zeuge Jehova? Nein, nein. Ich habe nicht gesagt, wer ich bin, gell? Sie haben nicht gefragt, oder? Und da gingen sie immer drumherum, gell? Wer ist denn der Kerl? Da haben sie versucht, wie ich reagiere. Ich hatte auch in meinem Regal der Sirup, gell? Sagt man Sirup auf Deutsch? Ja, ja okay. Und immer wieder eine Flasche an den Boden geschossen. Das ist angenehm, gell? Aufzuwischen Sirup mit Glasscherben, ne? Richtig toll, ne? Aber die hatten recht, man muss doch kontrollieren, wie ein Christ reagiert, oder? Was drin ist, ne? Okay. Zum Glück sahen sie nicht immer hinein, ne? Kurz nach 2-3 Wochen starb der Bräutigam von einer Kassierin. Kassierin, sagt man das? Kassiertochter? Okay, ja, okay. Und die war weinend an ihrem Posten und ich war in meinem Regal da mit Alkoholflaschen. Innerlich, Heiland, was kann ich denn machen? Ja, du musst dorthin gehen, musst mit ihr reden. Ja, aber ich kann doch nichts sagen. Meine Frau ist nicht gestorben. Soll ich denn erzählen? Ja, Ja, doch, da muss einfach hingehen. Habe ich gewartet, bis keine Kunden waren. Bin zu ihr hingegangen. Und ich wusste nicht, was sagen. Habe ich angefangen zu beten, gell, mit ihr laut. Und habe sie gesegnet. Am gleichen Tag kam ein Spirit zu ihr und sagte, du, heute Abend kannst du mir kommen. Wir können mit ihm reden. Das ist kein Problem. Da ging sie dorthin. Und jedes Mal, als der Spirit anfing, der Spiritist, sagt man, glaube ich, der Spiritist anfing, sah sie mein Gesicht, das sagte sie mir nachher, als sie in der Gemeinde war, sah sie mein Gesicht und ich sagte immer, nein, Gott will das nicht. Und nachher hatte er gewirkt in ihrem Herzen. Sie wurde dann von dem frei, auch von dieser schweren Situation, und kam zum Glauben. Und dann noch andere Kollegen. Und dann kam auch der Chef, der Patron, zu mir mal an der Arbeit. Ne? Er hatte Probleme in seiner Ehe und wollte mir Fragen stellen. Habe ich gesagt, aber nicht bei der Arbeit. Hier bin ich bezahlt zum Arbeiten. Denn mit den anderen spare ich immer in der Cafeteria, also neben Supermarkt war eine Cafeteria, habe ich immer gesagt, du um 5 beim Rausgehen, ich bezahle dir einen Kaffee, aber hier bin ich am Arbeiten. Ja. Und so musste ich dann aufhören, denn der Herr schenkte dann der Anfang von einer Gemeinde in dieser Stadt mit diesen Angestellten vom Supermarkt. Freiwillig bist du Sklave geworden. Ich hoffe, dass du ein freudiger Sklave bist. Dass andere aus dem Dorfplatz aussehen können, Mensch, der hat einen Meister gefunden, der weiß, dass dieser Meister ihn liebt. Wir können nicht, wir wollen das ganz wieder klar in diesem Wochenende stehen bleiben lassen, wir können nicht Menschen bekehren. Aber wir müssen zufriedene, tief zufriedene Sklaven sein. Tief zufrieden. Wenn Jesus dir wirklich ganz genügt, dann bist du nicht mehr auf der Suche. Und da bist du ein Mensch, der nicht ist wie die anderen, denn alle anderen suchen. Und sogar bei den Christen gibt es noch viele, die suchen. Eine besondere Segnung, ein besonderes Unterhalten mit dem Herrn, eine Privatstunde mit ihm, eine private Vision und so weiter. Wenn du ganz bewusst weißt, dass dieser Jesus dein Freund ist, Johannes 15, er sagt, ihr seid nicht mehr Knechte. Das ist doch schön, wir haben gesagt, Herr, ich bin dein Knecht. Dann sagt er uns zurück, du, okay. Aber hör mal, Knechte, die wissen nicht, was der Meister denkt. Aber du bist nicht mehr Knecht, Johannes 15. Ich will, dass du mein Freund bist. Ich möchte mit dir meine Gedanken teilen. Ich möchte dich in mein Programm hineinsehen lassen. Dass du auch anfängst zu überlegen, wie ich überlege. Dass du nicht einfach gehorsam hast auf Kommando, aber dass du selber die Freude hast, zu überlegen, wie Menschen den Weg finden zur Rettung. Ich möchte, dass du mit deinen Ideen in meinen Plan hineinkommst. Dass du zu deinen Gaben Ja sagst. Zu deinem Charakter, zu deinem Temperament. Dass du nicht versuchst, eine Kopie zu sein von einem von meinen anderen Freunden. Aber dass du selber bist und so wie du bist, mein Freund bist. Und dass wir miteinander andere Freunde suchen. Kapital, ne, für unser Leben. Wir haben gesagt, Herr, ich bin dein Knecht. Mach, was du willst. Und manchmal ist es nicht leicht, du weißt es wie ich, da kommt Schwierigkeit, da kommt vielleicht finanzielle Schwierigkeit. Ich habe wochenlang an der zweiten Stelle Pionierarbeit, wochenlang meine ganze Arbeit mit dem Fahrrad getan. Alle Leute haben gedacht, das ist ein Sportler, der Kerl, alle Pässe fährt er mit dem Fahrrad. Die wussten nicht, dass ich kein Geld mehr habe fürs Benzin. Gell? Aber das hat mir gar nicht schlecht gemacht, ich war nicht so dick wie jetzt, ne, in dieser Zeit. Aber bist du dankbar mit Geld und ohne Geld? Ich habe gemerkt im Dienst, es kostet praktisch nichts zu evangelisieren. Ist gar nicht teuer. Weil es um Menschen geht, gell? Du kannst immer noch mit Menschen reden, das kostet nichts.
kannst immer noch zufrieden sein und andere treffen, die merken, er ist zufrieden. Auch das kostet nichts. Und dann kommen andere Situationen, die du vielleicht gar nicht verstehst. Krankheit in deinem Leben. Krankheit in der Familie. Schwierigkeit, Nöte. Ich bin dankbar, dass wir das alles, du und ich, dass wir es miteinander von Gottes Hand nehmen können. Dass wir nicht zweifeln brauchen, er verliert nie die Kontrolle über dein Leben. Nie. Mir macht das Hiob-Buch immer so gut, gell? Hiob hat das gelebt, ohne zu wissen, dass eine Komiteesitzung war im Himmel. Ne? Wir lesen das, da geht's, gell? Wir wissen zuerst am Anfang des ersten Kapitels, ja, da ist eine Sitzung im Himmel, da kommen die... ohne zu wissen, was da geschieht. Aber weißt du, dass diese Hiob-Geschichte nicht unbedingt eine einmalige ist? Es gibt heute auch noch Sitzungen im Himmel. Und der Feind ist auch immer noch so überzeugt wie früher, dass es keine Gläubigen gibt, die gläubig sind, einfach aus Liebe zu Jesus. Er sagt zweimal in der Geschichte vom Hiob, ich bin sicher, dass wenn du ihm das und das wegnimmst, dass er vom Glauben weggeht. Weil der Teufel ist überzeugt davon, dass wir glauben, weil wir Segnungen bekommen. Dass wir glauben, weil es uns besser geht. Dass wir glauben und dass wir damit ein besseres Familienleben haben. Und immer wieder kommt diesen Defi, ich finde das Wort nicht mehr, ja, im Himmel, wo es darum geht, um zu wissen, ob du und ich, ob wir glauben aus Liebe oder weil wir etwas bekommen haben. Das bleibt, glaube ich, der Gedankengang vom Teufel, wo er überzeugt ist davon, dass die Gläubigen gläubig sind, weil sie etwas bekommen haben. Und leider, ich muss sagen leider, hat er doch oft recht. Und das tut uns leid. Schaue deine Nöte, schaue deine Krankheit, schaue dein schwieriges Leben, schaue es an als der Weg, der Gott für dich hat, wo er Werke vorbereitet hat und wo er die Kontrolle nicht verloren hat. Ich habe seit etwa 10 Jahren eine Krankheit, die mit dem Tod aufhört, aber auch die Gesundheit hört mit dem Tod auf, ne? Das ist nichts Neues. Ne? Also ist kein Problem eigentlich. Aber diese Krankheit, da gibt es in Europa ein Club von diesen Kranken, weil es eine besondere Krankheit ist. Das war eine offene Tür, die Gott mir gegeben hat. Jetzt treffe ich dieselben Kranken. Und da bin ich wieder aufgefordert als Zeuge des Herrn. Ohne diese Krankheit wäre ich nicht in Kontakt mit diesen Hunderten von Menschen. Ich glaube also, dass Gottes Plan, auch in dieser Sicht, hat er seine Wege und seine Wege sind vollkommen. Meint nicht, dass ich sage damit, dass Gott nicht mehr gesund macht. Wir haben das auch erlebt in den Gemeinden, ne? Sogar wie vom Krebskrank im letzten Stufen Krebskrankheit gesund geworden sind, wo einfach eine wieder das Wort Diffi, das ich nicht finde auf Deutsch, zwischen Gott und Teufel, das war ein Kind, die zwei Eltern waren Okkultisten und das Kind, das war im Endstadium vom Krebs im Spital und dann sind diese Eltern gekommen, die haben vom Okkultismus gelebt, also finanziell, ne? Als Heilpraktiker und so, ne? Und als Wahrsager und sie Wahrsagerin. Und sie sind dann gekommen und haben gesagt, ja, also das Kind wird sterben, kann Gott noch etwas tun? Und ich bin dann einfach mit einem Bruder ins Spital gegangen, haben den Chefarzt gefragt, ob wir beten können mit dem Kind. Und der Herr hat das Wunder getan. Ne? Das Kind ist heute 16-jährig und die zwei Eltern sind dem Herrn, haben sich entschieden für den Heiland. Gott heilt heute auch noch. Aber nicht, wenn Heilung in unserem Profit da sein sollte. Wenn Heilung in seinem Plan ist, dass Menschen gerettet werden. Sein Plan bleibt immer Rettung. Und wenn du das verstanden hast in deinem Wesen, dann wird dein Leben mit einem festen Ziel, eine Orientierung im Leben. Deine Orientierung bleibt Rettung. Und du weißt, ich denke oft, wenn ich so die Feuerwehr sehe oder die Krankenwagen mit dem Blaulicht, denke ich immer, auf meinem Wagen sollte ein Blaulicht sein. Ja? Denn ich fahre für Rettung. Es ist nicht normal, dass die anderen das nur haben. Es wäre vielleicht gut, es wäre mir dann vielleicht noch bewusster, dass ich fahre für Rettung und dass es eine ernste Sache ist, eine notwendige Sache. Motivation. Deine Motivation, du willst, ich glaube es, weil du den Geist Gottes in dir hast, du willst wie Jesus leben. Und ich würde sagen, nimm dir Zeit, lies die Evangelien. Lern sie auswendig, erzähl sie in deinem Zimmer, erzähl sie im Wald, ne? Erzähl sie den Vögeln. Gell? Ich habe während Jahren evangelisiert, nur indem, dass ich die Evangelien erzählt habe dem Volk. Ich hatte eine Zeit so zwei Autobusse, so wie der, wo wir da gegessen haben, etwa so 54 Plätze, um in den Quartiers Filme zu zeigen, zu evangelisieren. Und wenn die Leute Interesse hatten, hatte ich Abende, wo ich nur die Evangelien erzählte. Ich erzählte, wie Jesus durch das Land ging. Und die Leute waren da. Ich hatte die Freude, so an einem Ort, eine Gemeinde wurde gegründet im Autobus. Gell? Erzähl die Evangelien. Die Menschen müssen wissen, wie Jesus reagiert, wie er zu den Menschen ist, wie er sie liebt, wie er den Unterschied macht zwischen Sünder und Sünde. Da kannst du in deiner Botschaft ganz hart sein zur Sünde. So hart, wie du damit bist mit deinem eigenen Leben. Und ganz, ganz voller Liebe sein zu den Verlorenen. Du kannst die Verlorenen im Gefängnis umarmen, aber ihnen reden davon, dass die Sünde sie treibt in die Hölle. Und dass wir wissen ja, die Sünde, die uns in die Hölle treibt, das ist nicht an Jesus glauben. Johannes 16, gell? Das ist das Schlimmste. Also, wie Jesus leben soll eine Motivation sein. Der zweite Punkt von der Motivation, B, in meinem Text. Der Geist Gottes führt uns weiter. Ein Geist der Wahrheit, der uns Jesus zeigt. Ein Geist der Liebe, Römer 5,5, gell? Diese Liebe hast du bekommen vom Geist Gottes. Und jetzt, dieser Geist Gottes ist mit dir. Und du brauchst nicht einen besonderen Segen bekommen, dass er mit dir ist. Er ist mit dir. Nur musst du damit rechnen, dass er da ist. Und musst einverstanden bleiben, dass du schwach bist und er stark. Manchmal im Gebet habe ich gesagt, ach Herr, du musst wirklich enttäuscht sein vom Daniel Herrmann, grauhaft. Wie machst denn du, so viele Jahre immer dasselbe zu sagen und mich nicht mal so richtig rausschmeißen? Und da kam mir dieser Gedanke, der kam bestimmt vom Geist Gottes. Du, ich bin nicht enttäuscht von dir. Ich hatte nie Illusionen. Ist doch schön, oder? Ja, Jesus ist nicht enttäuscht. Er wusste, wer er berufen hat. Als er dich rief, wusste er, wer du bist, wer ich bin. Er kannte meine Schwachheit. Er wusste, dass ich nicht kann selber. Er wusste auch, wie ich noch tief in manchen Sünden verwurzelt bin. Wie ich noch Not habe mit verschiedenen Reaktionen zu den Menschen. Er wusste das. Und wie oft hat der Herr Menschen auf unseren Weg gestellt, auf meinen Weg. Gerade die Menschen, die ich menschlich nicht lieben kann. Ne? Um mir zu zeigen, Dani, da geht's nur mit mir. Ich weiß noch, mit einem, der hatten wir 2 Jahre bei uns. Es war einen, der aus dem Gefängnis kam. Aber das ist ja nicht negativ, wenn sie rauskommen. Ne? Der war mit uns 2 Jahre und hat lernen zu arbeiten und so. Konnte nicht halt. Und als er wegging, war er dann wieder plötzlich total gegen Gott. Und im Rausgehen vom Haus, wo wir wohnen, hat er seinen Revolver geladen
auf meiner Brust und gesagt, wenn ich dich noch einmal sehe, knall ich dich runter. Da konnte ich ihm noch sagen, du, aber Gott liebt dich doch. Und nachher bin ich in mein Büro, in Tränen, auf die Knie und habe gesagt, Herr, das ist nicht normal. 2 Jahre lang hat Ursula seine Wäsche gewaschen. Und da kam der Gedanke, du Dani, du hast doch immer gepredigt von Liebe, die nichts zurück erwartet, oder? Habe ich gut gehört, da hast du mal eine sehr gute Botschaft gegeben. Die war knallgut, he? Total biblisch. Ich weiß noch gut, der haut der Hindu. Und jetzt? Ja, Heiland, jetzt, da siehst du wieder dein Knecht. Heiland, vergib mir. Vergib mir. Nur Gnade, um weiterzukommen im Dienst. Nur Vergebung kann uns weiterbringen im Dienst. Der Geist Gottes führt uns weiter. Gell? Und du kennst den Geist Gottes. Er funktioniert ein bisschen wie ein Schiedsrichter auf dem Fußballplatz. Gell? Er lässt uns leben, ohne Problem, spielen, voll drin, gell? Im Schweiß, pom, pom. Hä? Und Fehler, und da merken wir inwendig, du, okay, geht nicht. Hä? Geht's dir auch so? Sicher, das ist derselbe Geist. Kommt mir vor, dass ich etwas erzähle und mit in einem Satz, da übertreibe ich. Und Übertreibung ist ja Lüge. Und dann mitten im Satz macht sie... Ne? Da muss ich manchmal in der brüderlichen Gemeinschaft an diesem Satz aufhören, der Brüder sagen, du vergib mich, ich muss zurückkommen. Bis am letzten Satz war es Wahrheit. Denn ich merke, der Schiedsrichter hat hier reagiert. In meinem Fußballspiel war Fehler. Jetzt kann man natürlich am Anfang weitermachen und ein Goal nach dem anderen reinschießen. Gell? Der Goalie, der steht am Pfosten und wartet, zieht die Ball rein, raus. Alle haben aufgehört und du spielst weiter. Und ich glaube, das ist die Gefahr im Dienst des Herrn. Dass wir vom Heiligen Geist durch den Heiligen Geist überzeugt sind, da muss ich aufhören. Da habe ich gesündigt. Und dann geht das Spiel weiter. Und dann kann Aktivität weitergehen, weißt? Bibelstunde, Gebet, kann alles weitergehen. Und alle stehen da, gell? Und du schießt das Goal jeden Abend voll rein, gell? Und nichts mehr geschieht. Weil der Heilige Geist, der Schiedsrichter, der wartet nur. Der sagt, reparieren und geht wieder los, gell? Und alles gut. Und nachher musst du nicht wieder im Spielen denken, ja, dieser Fehler darf ich nie machen. Gell? Da bist du ein schlechter Spieler. Da kommst du nicht zum Ziel. Vergebung ist Vergebung. Gell? Die Gnade ist Gnade. Und da können wir dir voll spielen und weiter auf dem Match, im Match sein. Wir haben Vorrechte als Jünger Jesu und das dürfen wir nie vergessen, wie viele Vorrechte wir haben. Matthäus 28, du kennst diesen Text, wir haben eine Mission. Es ist doch schaurig, auf dieser Erde zu leben, ohne eine Mission zu haben. Werde nie ein Mensch, der ohne Ziel lebt. Das ist ja schaurig. Da siehst du so viel auch leider Christen, die von einem falschen Ziel zum anderen gehen, ob es jetzt Materialismus sei, ob es eigene Ruhe sei, ob es Familienleben sei, plötzlich wird die Familie alles. Und je mehr die Familie alles ist, wie weniger klappt es. Und Zielverfehlung, gell? Und wir haben ein Ziel und das ist so toll, wir können das ganze Leben bis ins Alter mit demselben Ziel leben. Mein Vater war Missionar, er ist jetzt in einem Altersheim, er ist 86. Er hatte die Freude, 30 Gemeinden zu gründen in seinem Leben. Und jetzt im Altersheim ist er ganz bewusst in ein Altersheim gegangen, wo es die ganze Mehrheit Katholiken hat. Und jeden Morgen in seinem Zimmer ist Gebetsstunde, dieselbe Zeit wie bei uns im Team, 9 bis 10 Gebetsstunde. Gell? Und jeden Tag legt er ist noch vom alten Schlag, gell? Er ist 86, gell? Jeden Morgen legt er seine Schale an mit Krawatte und macht Besuche bei den Leuten. Ne? Evangelisation. Ne? Das Ziel muss nicht aufhören, auch wenn die Kraft nicht mehr dieselbe ist. Ich sage oft, Papa, jetzt nimm es gemütlich, du. Nimm es gemütlich, gell? Deine Dienste sind nur noch 10 Meter, 15 Meter weiter zu gehen, aber sind immer noch Menschen. Und wie froh bin ich, wenn mein Vater mir sagt, Dani, ich habe noch genau derselbe Kampf wie vor 60 Jahren. Ich habe wie immer noch Angst, zu anderen Menschen zu gehen. Immer noch Mühe, von Jesus zu reden. Bete für mich. Ich sage ihm, Vater, bet für mich. Ich habe immer Angst. Ne? Ach, wir haben Vorrechte, Jesu Jünger zu sein. Und brauchen nicht zu meinen, wir können so mit Feuer sein, wenn wir 20 sind, und dann nur noch Asche, wenn wir 60 sind. Gell? Wir dürfen weiterziehen. Auch wenn es schwere Stunden gibt. Mein Vater hat eine Altersdepression gemacht. Während 6 Monate war ich bei uns zu Hause. Er hat mich jeden Tag gefragt, du meinst du, Dani, dass ich in den Himmel komme? Hast du das Gefühl, dass ich gerettet bin? Es war gerade nachdem, dass der Heiland Mama weggenommen hat in den Himmel. Und mein Vater hat alle seine Verantwortungen abgegeben. Er war in verschiedenen Komitees und hat gesagt, ich habe in den Komitee immer Mühe mit diesen Alten. Die sitzen da und bremsen die Jungen. So will ich nie werden. Dann ist er rausgegangen, ne? Aber er ist rausgegangen, alles auf einmal, das war der Fehler. Und dann plötzlich nichts mehr, kein Ziel mehr. Und der Herr hat ihn dann angerührt, ihm geholfen. Er kam dann mit mir, haben gesagt, du Vater, komm mit mir, du lebst jetzt mit mir zusammen, hilf mir im Dienst, kannst mit mir kommen, ich brauche Hilfe, helf mir weiter. Und nachher hat ihn der Herr wieder aus der Depression rausgenommen. Und hat ihm wieder einen Dienst gegeben in einem Altersheim. Wir haben ein Vorrecht, Jünger Jesu zu sein. Ein Vorrecht. Wir haben ein Ziel vor uns. Eine andere Motivation ist die Heiligung. Denn wir wollen ganz für den Herrn da sein. Heilig sein heißt ja nicht eine Schale da oben drauf zu haben. Ne? Heilig sein heißt ja, ganz für den Herr da zu sein, auf die Seite gestellt für Gott. Das wollen wir, gell? Denn wir wissen ganz genau, dass wenn wir in unserem eigenen Leben nicht dieses Ziel haben, da werden auch unsere Jünger dieses Ziel nicht haben. Wir haben das Vorrecht, als Missionare und als engagierte Christen, als Jünger Jesu, dass wir immer Vorbilder sind. Immer hat es Leute, die auf dich schauen, um zu schauen, wie ein Glaubensleben aussieht. Immer. Und ich finde das auch Vorrecht, denn es bindet uns richtig an den Heiland. Wir merken dann, wie wir verantwortlich sind und wir brauchen dann die Gemeinschaft mit dem Herrn. Sonst können wir nicht mehr weiterleben. Hier machen wir eine Pause.